Es ist Raum für Fragen, bevor wir weitergehen, wenn solche da sind. Bitte.
Es hat sich vorher folgende Frage gestellt, nachdem erklärt wurde, dass eine Frau nicht lehren darf, weil sie auch Autorität ausüben kann. Jetzt ist es so, wir kennen eine Missionarin, die ist in Japan. Und in Japan sind nicht allzu viele Brüder, die diesen Dienst tun. Und jetzt kommt es vor, hat sie gesagt, wenn sie als gebeten wurde, dass sie dann auch an der Wortverkündigung, also dass sie auch die Wortverkündigung übernimmt, also predigt. Da hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber sie unterweist die Männer, die dort sind. Wie bewerten wir das? Sie kommt als Missionarin zu uns nach Deutschland, bringt uns nach Vorträge und wir werden dann natürlich auch mit dieser Situation konfrontiert und da brechen bestimmte Fragen auf in der Gemeinde.
Erbrechen was?
Fragen auf, ob das eigentlich zulässig ist. Es geht ja dann auch darum, ob man diese Frau weiter unterstützt oder
ja.
So, was da alles zusammenhängt. Also sie sagt aber, immer wenn sie sich davon zurückziehen kann, zieht sie sich zurück. Das heißt, wenn ein Mann da ist, der das übernimmt und übernehmen kann, dann ist sie lieber im Hintergrund. Sie tut das nicht, um sich hervorzuarbeiten oder... Das ist Ihre Selbstdarstellung.
Ja. Also das Thema, die Frau als Missionarin und wie verhält sie sich punkto Lehraufgabe. Es ist bekannt, dass Missionsgesellschaften schon seit langem einen Unterschied machen zwischen dem, dass in den sogenannten Sendungsländern geschieht und dem, was in den anderen Ländern, wo die Missionstätigkeit wahrgenommen wird, geschieht. Was eine Frau zu Hause nicht tun darf, das wird erwartet, dass sie das über See oder weiter weg tun kann. Dies ist kein Einzelfall. Das geschieht oder ist seit langem schon vielleicht mehr als 100 oder 200 Jahren geschehen. Was Gott gesagt hat, betrifft den ganzen Globus, betrifft alle Menschen auf der Welt. Und Gott hat die Welt nicht aufgeteilt in Sendungsländer und Missionsländer. Die meisten Missionare stammen wahrscheinlich von den Schulen. Und an den Schulen ist allzu oft eine schlechte Theologie verkündet worden oder gelehrt worden. Ich selbst habe an mehreren Schulen gelernt bzw. studiert und weiß also, wie es in Schulen zugeht. Ich habe an Schulen gelehrt. Und ich bin mir bewusst, welche Mängel an Schulen bestehen. Ich selbst habe viel gerungen in meiner eigenen Arbeit als Missionar, denn ich wurde dort, wo ich herkam, als Missionar betrachtet. Hier verstand ich mich nicht. Oder fasste ich mich nicht so auf als Missionar, wie man das zu Hause tat. Ich war einfach ein Reich Gottesarbeiter. Ich habe aber dennoch ringen müssen um ein Selbstverständnis. Es kam zu einer Art Krise, sowohl in unserer Missionsgesellschaft als auch bei mir persönlich. Was ist ein Missionar? Was tut ein Missionar? Wo steht in der Bibel, was ich mache? Das war mir eine ernste Frage. Wir haben korrespondiert als Kollegen in verschiedenen Ländern, Frankreich, Italien, und so weiter, Deutschland. Und wir fragten uns, was ist hier los, was geschieht hier eigentlich, was tun wir hier in Europa und warum tun wir es und wo wollen wir hin? Ein früherer Missionar aus Afrika, den man dann zu Rate zog und der durch die Gegenden zog, wo die Mitarbeiter unserer Gesellschaft sich befanden, riet, dass die Missionare in Frankreich sich zusammentun sollten. Wie nennt man das jetzt? Was hatten die in Afrika? Compounds, Missionsstationen, ja. In Afrika und in Indien hatte man die bekannte Methode, dass man eine Missionsstation hatte und dann ging man von dort aus als Evangelist oder als Zeuge oder als Bibelfrau oder Bibelmann oder als Arzt oder als Krankenschwester, je nachdem, gleichsam Safari-artig und machte eine Tour durch die Dörfer und dann kam man wieder zurück in Anführungsstrichen, in die Burg der Missionsstation. Und so sollte man das in Frankreich tun, riet er. Nun, uns war klar, dass das keine Methode war, die wir übernehmen konnten. Und mit der Zeit merkten wir, was eigentlich ein Grundfehler war. Überall in der Welt, wo Missionare hinkommen, sind sie, die neu ankommen, die Träger des Evangeliums. Sie bringen das Evangelium und sie bringen es dort als neue Botschaft. Es gibt ein Kontinent, wo das nicht der Fall ist, und der ist Europa. Wenn Missionare von anderen Kontinenten nach Europa kommen, treffen sie Evangelium bereits an. Und sei es noch so rar, ja. Ich bin mit der Not in Europa konfrontiert worden bereits 1939, um die Zeit, 40, als ich zur Bibelschule kam und lernte Europa mit anderen Augen sehen. Damals hatte Europa vielleicht eine Bevölkerung von 450 Millionen, heute viel mehr natürlich. Und der größere Teil unerreicht vom wahren Evangelium. Bei uns in den angelsächsischen Ländern, englischsprachigen Ländern, dachte man an Europa als Land, von dem die Reformation ausgegangen war. Bis man sich klar machte, dass die Reformation zurückgedrängt worden war und nur ein kleiner Rest von dieser großen Bevölkerung von Hunderten von Millionen Menschen noch nie das Evangelium gehört hatte. Ein Bote, der in Frankreich gewesen war, sagte, Sie können blind werden in Paris im Bemühen, einen Christen zu finden. Die Christen waren eine Seltenheit um jene Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland gab es, Christentum war weit verbreitet in Deutschland, das ist klar. Aber gingen sie über die Grenzen von Deutschland hinaus, nach Österreich, da fing es schon an. Italien, dann ging es weiter. Spanien, Frankreich, Bulgarien, die östlichen Länder. Hunderte von Millionen von Menschen unerreicht vom Evangelium. Keine Ahnung. Frankreich überhaupt, ein Land vom Atheismus gekennzeichnet in jener Zeit, heute noch. Also, aber das Evangelium war hier gewesen und es gab hier Christen. Und wenn man nach Europa kam, dann war es ratsam, wie Bob Evans das einmal sagte, sich mit den Christen in Verbindung zu setzen und zusammen mit ihnen zu arbeiten. Und das brachte mit sich eine ganz andere Art von Missionstätigkeit bzw. Reich-Gottes-Tätigkeit als in anderen Ländern. Wir waren nicht die Ersten. Und so mussten wir lernen, wie arbeitet man denn grundsätzlich für den Herrn? Wir trafen ein Christentum an, das sehr stark geprägt war von zwei großen Volkskirchen. Damals gehörte fast jeder Mensch zu einer der großen Volkskirche. Und es war ein Vorteil für einen Geschäftsmann, zur Kirche zu gehören. Sonst konnte sein Geschäft leiden. Heute ist das ganz anders. Aber wir haben den ganzen Prozess erlebt in diesen 40, 50 Jahren. Ich musste also lernen, wer bin ich? Was ist ein Missionar? Missionare sind, das habe ich versucht in diesen Tagen deutlich zu machen, das eigentlich, was die Apostel in der ersten Zeit waren. Und die Apostel waren eben Männer. Und ich habe mir klar machen müssen, dass nicht alles das Missionar ist. Das heißt, was heute Missionar heißt, wirklich von der Schrift her schon Apostel ist oder Missionar. Nicht jeder, der einen Brunnen gräbt im Ausland, ist schon Missionar. Ja? Oder der eine Spritze gibt. Oder der jemandem irgendwie hilft. Oder als Schullehrer dorthin geht. Von den Sendenden, in Anführungsstrichen Gemeinden, heißen sie Missionare. Sie gehen aus mit einer Missionsgesellschaft. Aber sie sind keine Apostel. Wir kommen auch zu dieser Gattung von Reich-Gottes-Arbeitern. Also zurück zu den Frauen. Wenn sie von einer Missionsgesellschaft, das heißt biblisch gesprochen einer apostolischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die bemüht ist, dass die Welt das Evangelium hört, mittels Apostel, Boten des Evangeliums. Sendboten nennt Schnepel sie. Und das ist ein gutes Wort. Übrigens, Pfarrer Schnepel hat ein ausgezeichnetes Wort über den Apostel in seinem kleinen Kommentar zum Kolosserbrief, Kapitel 1. Er widmet wohl einige Seiten diesem Begriff. Überhaupt hatte Pfarrer Schnepel für einen Theologen in der evangelischen Landeskirche eine sehr biblische Schau von Gemeinde Jesu. Er hat auch versucht, als Mitarbeiter, als Missionar in der Berliner Stadtmission, hat er sich bemüht, biblische Gemeinde aufzubauen, ist manchen Pfarrern eine Hilfe gewesen im Aufbau von biblischer Gemeinde im Rahmen, nach Möglichkeit im Rahmen der Landeskirche. Das war ein lobenswertes Bemühen. Es hatte seine Mängel, klar, weil der Rahmen zu Beginn nicht biblisch war, aber es war ein sehr nobler Versuch. Also, das sind Sendboten. Und die ersten Sendboten sind nicht nur evangelistisch tätig, sondern lehrmäßig tätig. Und das bringt es mit sich, dass sie Männer zu sein haben als Apostel. Denn sie sind die ersten Autoritäten, wo das Evangelium hinkommt. Sie sind die ersten Hirten. Sie sind die Fundamentlegenden. Dort kann eine Frau nicht Apostel sein. Das ist nicht ihre Rolle. Und der Grund, weshalb Frauen diesen Dienst wahrnehmen müssen oder in Anführungsstrichen müssen, das ist der nicht, das ist ihnen nicht selbst anzukreiden, sondern es sind die Missionsgesellschaft, denen eine biblische Missionstheologie fehlt. Da kommt es her. Und es kommt auch daher, dass die Gemeinden den Gemeinden eine Theologie des Missionars fehlt. Die fehlt uns bis heute. Es fehlt der evangelikalen Christenheit an einer biblischen Theologie der Mission. Bitte?
Es fehlt auch an Männern, die willig sind zu gehen.
Ja, von vornherein, das ist klar. Manch ein junger Mann hat wie Jesaja gesagt, hier bin ich, aber dann nicht mehr wie Jesaja, sondern weiter gesagt, sende meine Schwester. Ja. Das ist klar. Übrigens, vielleicht hat es auch sich noch nicht überall rumgesprochen, aber darf ich mit vorgehaltener Hand mitteilen, dass als Gott die Eva schuf, hat er etwas mehr als die Rippe aus Adam geholt, ein Stück Rückgrat mit. Und deshalb haben Männer heute weniger Rückgrat. Ja. Sie können es nehmen, für was es wert ist. Also es fehlt an einigem, ja. Ich sagte, als ich beim Apostel war, bei diesem Thema, dass diese Entwicklung sehr früh auftrat, dass die christliche Gegend aufgeteilt wurde in geografische Gebiete, in welchen dann leitende Personen stationiert waren, als Bischöfe, Kardinäle, Pröpste, Superintendenten und so weiter. Und es dürfte im 19. Jahrhundert sein, oder vielleicht schon im 18. Jahrhundert, kommt die Bezeichnung der Timotheusbriefe und des Titusbriefes als Pastoralbriefe auf. Ich denke, es war in dieser Zeit eine Fehlbezeichnung. Das ist als eine Fehlauffassung des Dienstes von Timotheus und Titus. Sie waren keine Pastoren, sie waren Missionare. Und weil man also den Blick für den Nachfolger der ersten Apostel verloren hat, hat man nicht mehr eine biblische Theologie des Apostels oder des Missionars. Man hat behauptet, dieses Amt würde mit den ersten Aposteln aufgehört haben. Und so hat man, als die Missionstätigkeit mit Carey von Großbritannien und anderen, mit Franken, wie hieß er? Von Schweden, glaube ich mal. Auch August Hermann Franke, von Deutschland, ja. Überhaupt die Brüdergemeinde, Zinzendorfischen Brüder, die waren wohl noch früher, ja. Zinzendorf, Ziegenwald, ja. Als die Missionstätigkeit, die neue Missionswelle anfing, hat man dann, man ging ja von der gegenwärtigen Situation der Kirchen in den verschiedenen Ländern aus. England war ja beherrscht von der anglikanischen Kirche und Deutschland, überhaupt Europa, evangelisches Europa, von der evangelischen Landeskirche. Und dieses Bild hat man in die sogenannten Missionsländer hinübergetragen. Mit der Zeit hat er sich etwas abgewandelt, aber eine neue Theologie der Mission ist aufgetreten, die eine pragmatische ist, aber nicht eine biblische. Wer in eine Missionsbibliothek geht, überhaupt in eine Schulbibliothek, Abteilung Mission, findet fast nichts über biblische Missionstheologie. Was dort zu lesen ist, ist sehr stark geprägt von der Praxis, der Gegebenheit. Selbst Georg Peters, der noch unser Verwandter ist und der mein Bibelschullehrer war, bevor er Professor wurde, ist gekennzeichnet in seinem berühmten Buch über Mission als Missionstheologie von der Praxis. Er kommt nicht nur von der Schrift her. Und das war eine der klassischen Missionstheologie-Bücher. Also es ist nicht diesen Frauen anzukreiden, sondern schlechthin ist das die Situation, die gewachsen ist. Und wir müssen auch hier zurück zur Bibel finden, was die Mission betrifft. Ich hole weit aus, weil das wichtig ist, den Hintergrund zu kennen, damit wir diese Frauen verstehen und auch ihr Umfeld. Jetzt, was soll eine Frau tun, wenn sie sich in solch einer Lage befindet. Sie soll die Bibel lesen und sich fragen, was eine Frau tun soll. Und dann soll sie einfach gehorsam sein. Auch wenn die Missionsgesellschaft etwas von ihr fordert, das sie nicht tun dürfte. Sie muss dann ungehorsam sein. Auch auf die Gefahr hin, dass sie dann zurückgerufen wird. Dann verlässt sie die Missionsgesellschaft und geht alleine. Oder sie kommt zurück und fängt von neuem an, tut etwas anderes. Aber es bleibt dabei. Apostolische Arbeit wird von Männern getan. Das Fundament, auch heute noch, wird von Männern getan. Ein weiteres Problem ist, dass in den meisten Missionsfeldern, sogenannten Missionsfeldern, eine biblische Theologie von der Gemeinde fehlt. Man weiß nicht mehr ganz genau, was Gemeinde ist. Und es nimmt mich etwas, ich staune etwas, dass man gerade in Japan, wo es so wenig Christen gibt, darauf einfach besteht, dass auch wenn es 5, 6, 10 Leute sind, man muss also eine Gemeinde bilden nach dem Muster in unseren Kreisen, wo die Missionare hergekommen sind. Und sie müssen möglichst bald einen von einer Bibelschule haben als Pastor. Und da ist dann das Problem, wenn es nun eben eine Frau ist, die hier diese Rolle zu übernehmen hat. Ja? Das ist für sie dann ein Problem. Wenn es nicht Männer hat, was dann? Wir kommen gleich zu dieser Frage. Wenn es keine Hirten hat nach biblischer Schau, nach biblischem Befund, dann hat es keine Hirten. Es muss keine Pastoren geben. Es muss keine Ältesten geben. Es muss keinen Hirten geben in einer Gemeinde. Man setzt sich zusammen, liest das Wort Gottes, bespricht es, baut einander auf. Und wenn sich jetzt eine Frau befindet, die mehr weiß als andere, in diesem Fall war es diese Missionarin, die kannte ihre Bibel und sie war imstande, andere zu unterweisen. Wie tut sie das am besten? Ich weiß nicht, wie sie es getan haben. Ich schätze die Schilderung, dass sie sich zurückgehalten hat. Ich weiß aber nicht genau, was sie getan hat, was gemeint ist, wenn es heißt, es hat nicht Männer, die das Wort ergreifen konnten. Offenbar hat es in einigen Gemeinden Männer gehabt, die vorhanden waren. In solch einer gemischten Versammlung hat die Frau nicht zu lehren, auch wenn sie Missionarin ist. Deshalb kann ich nicht genau mir vorstellen, genau was dort geschehen ist. Allerdings, auf der anderen Seite, haben wir das Beispiel von Priscilla, der Frau des Aquilas. Sie laden den Apollos ein, wahrscheinlich, denn sie haben eine Unterredung mit ihm, wahrscheinlich bei ihnen zu Hause. Paulus war nach Israel gereist und Priscilla und Aquila waren nach Ephesus gereist. Und dort kam Apollos vorbei und hat einen gesegneten Dienst getan, aber seine Informationen waren begrenzt, seine Kenntnisse. Das haben Aquila und seine Frau gemerkt und haben den Wunsch gehabt, ihm weiterzuhelfen. Und der Mann war demütig genug, um sich helfen zu lassen. Und an diesen Gesprächen hat offenbar nach der Formulierung, dürfen wir annehmen, Priscilla auch ihren Beitrag geleistet. In diesem engeren Kreis ist das auch gestattet. Das wird nicht als eine Art Lehren betrachtet, wie es mit einer Rede geschieht in der Gemeindeversammlung, sondern das ist ein Beitrag im engeren Kreis und dieser ist der Frau nach 1. Korinther 11 durchaus gestattet. Dort wird von Weissagen gesprochen, das heißt von dem Weitergeben an dem, was der Herr uns klar gemacht hat. Sodass in gewissem Rahmen das wahrscheinlich richtig gewesen sein darf, was diese Frau gemacht hat. Ja? Ich müsste jetzt ganz genau wissen, ich müsste mit der Frau selbst sprechen, um ganz genau zu wissen, was geschehen war. Aber das sind die zwei Seiten. Einmal ja, einmal eventuell nein. Ja. Bitte? Ja, das ist der berühmte Vorwand von Frau Dr. Wasserzug gewesen. Sie handelte von Anfang an übrigens im Ungehorsam, denn ihr Mann hatte ihr verboten, bevor er abschied, die Leitung zu übernehmen. Das hat sie dennoch getan, wenn meine Informationen stimmen. Ich sollte das vielleicht nicht ins Mikrofon sagen. Könnt ihr löschen, wenn ihr wollt. Ja, sie hat dann auch gesagt, dieses Bibelschule, dieses nicht Gemeinde. Ihr fehlte also auch eine biblische Theologie von der Gemeinde. Die Bibelschule kennt die Bibel überhaupt nicht. Das Lehren kennt die Bibel. Und dieses hat sie ausgeübt, im Gegensatz zu dem, was die Schrift sagt. Und sie ist ungehorsam gewesen an zwei Stellen also, als sie als Bibelschullehrerin diente. Dasselbe würde gelten für alle anderen, die in einer gemischten Zuhörerschaft lehrend wirken. Bitte?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die BMG oder die UMG ist, die jetzt eine Frau als Leiterin haben. Das hat mich sehr irritiert. Das ist ja auch in gewisser Weise. Oder ist das möglich?
DMG wird es wohl nicht sein. Da ist, glaube ich, Dr. Blosche, ja, der neue Leiter.
Also UMG? Eine von den beiden großen ist es.
In Deutschland?
Ja, ja.
Aber nicht international. In Singapur, glaube ich, ist immer noch ein Mann. Ach so.
Also da hat sie das Wort, das geistliche Wort,
ja,
letztem Jahr.
Aha. Ja, das könnte dann UMG Deutschland sein, ja. Ja. Ja, das ist dann die Entwicklung.
Also das kann auch nicht sein, oder?
Nein, sie wirkt eine administrative Funktion aus. Das ist die Parallelaufgabe eines Lehrers in der Gemeinde. Er ist nicht nur Lehrer, sondern auch Aufseher. Und beides ist aber auch der Apostel. Sie steht also gewissermaßen, sie ist gewissermaßen Aposteln übergeordnet, denn sie ist ja verantwortlich für solche, die nach der Heiligen Schrift als Apostel gelten würden, Missionare, und demnach übt sie also die Funktion eines Apostels aus, und diese Verantwortung dürfte sie eigentlich nicht wahrnehmen. Dafür können die Frauen nichts und wir Männer übrigens auch nicht, ja? Gott hat uns so geschaffen. Jeder von uns hat seine Stärken, jeder von uns hat seine Schwächen. Und Paulus macht das so klar. Aber da dürfen wir auch nicht unsere Weisheiten von der Welt holen. Ja, die hat ja keine Ahnung von dem, was Wahrheit ist. Vergessen wir nicht, dass die klügsten Menschen auch Menschen sind und der Mensch schlechthin hat eine ungeheure Fähigkeit, irregeführt zu werden. Ja. Wir sind von zu Hause aus Schafe. Zu 98% teilen wir die Gene von Schafen. Ja. Wir sind auf Führung angewiesen und jeder von uns ist auch genauso kurzsichtig wie ein Schaf. Ja. Wie weit kann ein Schaf schauen? Etwa, ja. Etwa 12 Meter, 10 bis 15, ja. Noch Fragen? Bitte, Thomas.
Eine Frage zu den Voraussetzungen für den ersten Dienst.
Ja.
Es geht wieder um die Frage, die treuen Kinder.
Ja.
Wie ist das mit den erwachsenen Kindern? Das ist eine kleine Frage.
Ja.
Und das zweite ist, wie ist das, wie weit geht das, treu und nicht treu? Wir wissen, dass in den Teenagerjahren es oft schwierige Jahre gibt.
Ah ja.
Mhm. Wie weit?
Ja. Gut, da sind wir zur Ordnung gebracht. Wir kommen mit dieser Frage nach den Kindern von Ältesten zur vierten relativen Voraussetzung von Männern, die in Frage kommen für den Hirtendienst. Arabisch 4, nach der Charakterreife geordnete Familienverhältnisse. Und dort wollen wir uns mit Titus 1, Vers 6 befassen. Titus 1, Vers 6, und im Verlauf des Besprechens dieses Textes kommt diese Frage heran. Nach Vers 5 soll Titus in den Kreisen von Gläubigen danach schauen, dass Älteste eingesetzt werden, in dem Fall es solche Männer gibt, die die Voraussetzungen erfüllen. Wenn einer unanklagbar ist, und das schließt Folgendes ein. Erstens, Mann einer Frau, nicht Mann einer Frau, sondern Mann einer Frau. Also es geht um die Zahl. Dies war ebenfalls eine Frage gewesen, die ich jetzt beantworten kann. Mann einer Frau, erstens, ist nicht eine Vorschrift, dass er eine Frau haben muss, sondern die Tatsache, dass hier eine Zahl angegeben wird, setzt voraus zunächst, dass er verheiratet ist. Er muss nicht sein, aber wenn er verheiratet ist, soll es nur eine sein, die er gerade dann hat. Ich mache darauf aufmerksam, dass vieles in der Schrift eine stille Voraussetzung kennt. Das heißt, die Schrift ist nicht so geschrieben, dass nach technischem Vorbild alles abgedeckt ist, wie das in Kleinschrift oder in Kleindruck manchmal nachgeholt wird bei Formularen. Sondern die Schrift ist so formuliert, dass sie uns dort trifft, wo wir leben, wie wir im Leben sprechen. Sie spricht unsere Sprache dort, wo wir in den Familien sind, dort, wo wir auf dem Arbeitsplatz sind, dort, wo wir uns auf der Straße begegnen, dort, wo wir reisen. Dort trifft uns die Schrift und spricht mit uns in unserer Sprache. Und es ist ein Phänomen der Sprache, dass wir dauernd Dinge voraussetzen und dass sie nicht absolut eindeutig ist, übrigens, sondern deshalb entstehen auch sehr schnell Missverständnisse. Ich erlebe es immer wieder, dass ein Gespräch mit einem Pronomen beginnt. Er hat das gesagt. Und es wird vorausgesetzt, dass ich weiß, wer das ist. Ja? Aber ich weiß es nicht. Und dann muss ich nachfragen, von wem sprichst du denn? Ja? Oder von wem ist hier die Rede? Und dann muss nachgeholt werden. Ja? Das tut die Schrift auch. Sie sagt plötzlich, er oder sie. Und dann muss ich fragen, wer ist das denn? Und manchmal suchen wir lange, bis wir diese Person finden. Und manchmal finden wir sie nicht. Und dann sind wir wirklich im Dunkeln. Die Schrift sagt uns die Dinge nicht so klar, immer wie wir sie gern hätten. Aber wir dürfen ja Gott nicht vorschreiben, wie er die Bibel zu schreiben hatte. Ja? Das ist alles gut so und es hat alles seinen Sinn. Jedes Wort in seiner Formulierung hat seinen Sinn. Dabei wollen wir stehen bleiben. Wir kennen das Phänomen der stillen Voraussetzung. Ich denke, ich habe hier im Computer irgendwo eine Liste, die ich mal begonnen habe, von solchen Beispielen, Sollte es notwendig sein, diese Aussage zu belegen, kann ich das in einem Exkurs tun. Aber im Moment vertraue ich darauf, dass man das versteht. Also, es muss nicht heißen, dass er unbedingt verheiratet sein muss. Das könnte man mit dieser Formulierung nicht beweisen. Wir dürfen also zunächst einmal annehmen, dass die Möglichkeit besteht, dass er nicht verheiratet wäre. Dann zweitens, wenn er verheiratet ist, sollte er nur eine Frau haben, auf einmal. Hier erhebt sich die Frage, darf es die zweite Frau sein? Es ist in der Christenheit, diese Frage ist in der Christenheit immer wieder aufgekommen. Und es hat Gruppen gegeben, die es einem Witwer verboten, eine leitende Stellung in der Gemeinde einzunehmen, weil er, wenn er, beziehungsweise jemand, der wieder geheiratet hatte, weil er dann eine zweite Frau haben würde und er würde nicht mehr Mann einer Frau sein. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Wenn die Bibel von einer Frau spricht in diesem Sinne, dann ist das eine verheiratete Frau, die er jetzt hat. Und das hat seinen Sinn wegen der Vielweiberei in den verschiedenen Kulturen, auch zu jener Zeit. Und wenn jetzt das Evangelium durch die Boten, die Sendboten des Evangeliums, sprich Apostel oder Missionare, in eine Gegend kommt, wo die Vielweiberei praktiziert wird, sie kommt übrigens auch in unseren Gegenden neu auf, es ist erstaunlich, was heute alles möglich ist, auch gesetzlich offenbar. Wenn dies das Evangelium jetzt in eine neue Gegend kommt, wo die Vielweiberei praktiziert wird, dann weiß der Missionar, wie er vorzugehen hat. Ein Mann, der im Moment zwei oder drei oder mehr Frauen hat und sich bekehrt, darf nicht ein Ältester in einer Gemeinde sein. Grundsätzlich ist das eine schwierige Frage für Missionare gewesen. Wie soll man überhaupt mit solchen Männern es machen, wenn sie sich bekehren? Was soll er mit diesen Frauen tun? Ja? Eine sehr schwierige Frage, die ich jetzt nicht besprechen will, aber sie ist eine schwere theologische Frage gewesen, auch in der Missionstheologie. Und es ist sehr interessant, einmal zu lesen, wie das Problem gelöst worden ist, wie verschieden das Problem, wie man versucht hat, das Problem zu lösen. Aber in diesem Fall ist nicht an einen Witwer zu denken, der wieder geheiratet hat. Die Wiederheirat ist nicht verboten für jemanden, der seine Frau verloren hat. Noch einmal, die Bibel verbietet nicht die Wiederheirat im Falle eines Menschen, der seinen Ehepartner verloren hat. Und wie verliert man den Ehepartner? Den verliert man entweder durch den Tod oder durch eine von der Schrift her legitimierte Ehescheidung. Es nimmt mich Wunder, dass einige Theologen bzw. Bibelkenner eine Ehescheidung unter gewissen Umständen zwar dulden, sogar befürworten, aber dann umgekehrt, sofort anschließend, eine Wiederheirat verbieten. Ich frage mich, was soll das? Dann in dem Fall, wenn sie die Wiederheirat verbieten, ist der Mann ja nicht geschieden oder die Frau. Entweder er ist geschieden oder er ist nicht geschieden. Ich meine jetzt von der Schrift her legitimiert. Ist er geschieden? Hat er keine Frau mehr? Das ist die wirkliche Frage. Die Wiederheirat ist in der Schrift kein Problem. Kein besonderes Problem. Unter gewissen Umständen, ganz wenig, die will ich jetzt nicht besprechen. Es gibt seltene Fälle, wo eine Wiederheirat verboten ist. Aber wenn eine Ehe wirklich geschieden ist, aufgelöst worden ist, dann ist der Partner ohne Frau. Er ist ledig. Er hat keine Frau. Sie ist tot, die Ehe. Bedenken wir, dass Ehebruch der Grund ist, weshalb eine Ehe geschieden werden darf. Übrigens auch ein anderer Grund, in 1. Korinther 7 genannt, aber der kommt diesem gleich, dass eine Ehe gleichsam stirbt. Nach dem Alten Testament musste der Sünder, das heißt der Fehlende, der die Auflösung einer Ehe verursachte, gesteinigt werden. Mit anderen Worten, eine Ehe, die geschieden wird, ist der Situation gleichgestellt, wo der andere Partner gestorben ist. Ja, es kommt dem gleich. Der Ehepartner ist für den sogenannten Unschuldigen Teil gestorben. Und somit ist er in Gottes Augen ledig. Und da eine Wiederheirat kein Problem ist, Jesus setzt sie sogar voraus in Matthäus 5, dass die Frau dann wieder heiratet, wenn sie meint, sie ist geschieden. Und das moniert er auch gar nicht, sodass dann eine Wiederheirat in Frage käme. Wenn er dann eine Frau hat, hat er nur eine Frau. Und ein solcher käme dann, wenn er sonst die Voraussetzungen erfüllt, in Frage als ein Hirte einer Gemeinde. Allerdings müsste in einem solchen Fall noch einiges andere berücksichtigt werden. Inwiefern ist er in dieser Gegend bekannt? Inwiefern hatte er sich zu Schulden kommen lassen? An der Ehescheidung selbst wäre er vielleicht nicht schuldig gewesen, aber hat er Vorfeld der Ehescheidung sich zu Schulden kommen lassen und weiß die Gegend das? Und ob zwar er Buße getan hat, bleibt dieser Geruch gleichsam, sein Ruf, ja, im Ohr beziehungsweise im geistigen Mund der Bevölkerung. Und es ist vielleicht nicht gerade ratsam, auch wenn er sonst die Voraussetzung erfüllen würde, wäre es nicht in allen Umständen vielleicht gerade das Ratsamste, dass man ihn als Hirten einsetzen würde. Würde er aber umziehen, in eine neue Gegend kommen, wo er nicht bekannt ist, er kommt als demütiger Gottesmensch hin, da wäre wohl nichts dagegen, dass er dort dann diese Aufgabe wahrnehmen könnte. Das zu der Frage Mann einer Frau. Übrigens sollte er auch ein Mann einer Frau sein. Ja? Das heißt, er sollte als christlicher Mann seine Hausaufgaben machen und dort seinen Mann stellen. Das gehört zu den Aufgaben, die wir vorhin schon besprochen hatten. Hier geht es um die Voraussetzungen. Weiter, Kinder hat, die treu sind. Und hiermit kommen wir zu der eben gestellten Frage. Ich übersetze treu. Warum? Das griechische Wort kann gleichwohl mit gläubig oder glaubend oder mit treu übersetzt werden. Von dort her ist kein Problem. Wir müssen nicht mitgläubig übersetzen. Es wäre fehl am Platz, zum Beispiel, wenn ich jetzt in meiner Übersetzung treu übersetzen würde und eine Zahl hinter treu stellen würde, das heißt mit einem Hinweis auf eine Fußnote, und dort dann ein kleines W schreiben würde, Punkt, mit anderen Worten wörtlich, gläubig. Das stimmt nicht. Denn treu ist genauso wörtlich eine Übersetzung, eine legitime Übersetzung, als gläubig. Gläubig ist nicht wörtlicher übersetzt als treu. Treu ist genauso wörtlich. So ist Vertrauen zum Beispiel genauso wörtlich eine Übersetzung als Glauben. Es sind zwei gleichwertvolle Vokabeln. Also treu ist eine ganz legitime Übersetzung. Welche sollen wir jetzt wählen von diesen gleich legitimen Vokabeln? Das ist jetzt die Frage des Übersetzers. Was geschieht, wenn ich die eine Vokabel einsetze? Was vermittle ich? Was sage ich dem Leser, dass das Wort Gottes hier sagt? Das ist meine Verantwortung. Denn ich setze die Feder zu Papier, beziehungsweise schreibe in einen Computer eine Vokabel, die dem Leser vermittelt, dies ist, was Gott durch Paulus hat schreiben lassen. Eine ungeheure Verantwortung. Jetzt muss ich erwägen, was wird beim Leser für Vorstellungen geweckt? Und bekanntlich macht es schon einen Unterschied, ob ich gläubig oder treu sage. Einen gewissen Unterschied. Sage ich gläubig oder glaubend? Oder wenn ich das Nomen verwende, Glaubende sind, die Glaubende sein müssen. Dann hört der Leser, dann liest der Leser, sie müssen sich bekehrt haben und Christen sein. So, das ist klar, denke ich. Aber wenn ich Paulus das sagen lasse, habe ich zu viel gesagt oder habe ich zu wenig gesagt? Habe ich das richtig gesagt oder habe ich zu viel gesagt? Kann es, das ist dann die weitere Frage, kann es von irgendeinem Menschen erwartet werden, sei er Hirte, sei er Apostel, sei er Missionar, was immer ist, gibt es irgendwelchen Christen, der so stark Christ wäre, dass von ihm absolut zu erwarten wäre, dass er dafür bürgen könnte, dass seine Kinder zum Glauben kämen? Merken wir die Wucht dieser Fragestellung, ja, die Kraft. Wenn Samuel es nicht getan hat, geschafft hat, und wenn die Bibel sagt, dass wir das nicht garantieren können von Person zu Person, wenn Paulus zur Frau sagt oder zum Mann, was weißt du, ob dein Mann, deine Frau gläubig werden wird, wenn das der Fall ist? Ja, sagt man, Entschuldigung, ich muss den Satz fertig machen, dann nehme ich das zur Kenntnis. Und kann man antworten, ja, das ist eine erwachsene Person, da ist der Charakter schon gefestigt. Aber bei Kindern ist das etwas anders, die kann man formen. Ich bin nicht so überzeugt davon. Ich habe, nachdem ich nicht nur Kinder, sondern auch Enkelkinder habe, habe ich manches gelernt, das ich etwas früher hätte wissen sollen. Mein Kind ist ein Gegenüber. Es ist zwar mein Kind, aber es ist eine vollkommen andere Person. Es ist nicht ich. Ich kann nicht in seine Seele schauen. Ich weiß nicht, wie es geartet ist. Entschuldigung, ich muss hier abbrechen, setzen wir dann fort. Wir wiederholen einiges und setzen dann fort nach der Pause. Danke.